Johannes Evangelium, Kapitel 13, Verse 18 bis 20. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden: Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Wahrheit. Wir danken dir für deinen Sohn, Jesus Christus, der die Wahrheit ist. Wir danken dir für deinen Geist, den Geist der Wahrheit. Und wir bitten, dass du uns, Herr, heute mit deiner Wahrheit erfüllst, dass dein Geist uns zeigt, wer Christus ist, was Christus für uns getan hat und was dein Wort uns über Christus offenbart. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Lass mich zu Beginn eine Frage stellen, und zwar die Frage: Was gibt euch Sicherheit oder Trost im Leben? Was ist es, was euch sicher in die Zukunft blicken lässt? Also wenn ihr darüber nachdenkt, was morgen geschieht, was nächste Woche geschieht, was vielleicht nächsten Monat geschieht, was ist es, was euch Sicherheit gibt? Ist es vielleicht das Geld, was als Rücklagen auf dem Konto liegt? Ist es das Haus, die Familie, vielleicht der sichere Job, der nicht mehr gekündigt werden kann, die Gewissheit, dass das Studium noch einige Jahre dauert. Vielleicht ist es auch für einige die Gewissheit zu wissen, was geschieht. Zu wissen, was kommt. Dass man lang genug gearbeitet hat, um früher in Ruhestand gehen zu können. Dass man weiß, man hat genug gelernt, um die nächste Prüfung zu bestehen. Den nächsten Test. Was ist es, was uns Sicherheit gibt, in die Zukunft zu blicken? Was war es, was den Jüngern Sicherheit gegeben hat, in die Zukunft zu blicken? Jesus hat das letzte Mal mit ihnen, die letzte Mahlzeit, die Jesus mit ihnen essen wird, bevor er ans Kreuz geht. Die vorletzte Mahlzeit, die uns berichtet ist von Jesus und den Jüngern. Und Jesus weiß, was geschieht, und die Jünger scheinen auch mehr und mehr zu wissen, was passieren wird. Und was gibt ihnen Hoffnung? Was gibt ihnen Zukunft? Was gibt ihnen Sicherheit? Und ich glaube, die Antwort liegt darin, nicht, dass sie wissen, was geschieht. Nicht, dass sie wissen, dass sie Geld auf der hohen Kante haben. Nicht, dass sie wissen, dass sie alles regeln können, sondern dass sie wissen, dass Christus, ihr Herr und Meister, unser Erlöser, weiß, was geschehen wird. Und genau das will Jesus ihnen vermitteln. Jesus will ihnen Zuversicht geben. Jesus will ihnen sie stärken. Will sagen, okay, es werden viele schlimme Dinge geschehen. Jetzt, in der nahen Zukunft, in den nächsten Stunden. Aber auch in den nächsten Tagen, Wochen, Jahre, Monate, Jahrzehnte. Und Jesus gibt ihnen Zuversicht. Und er macht das auf eine Art und Weise, die wir es wahrscheinlich nicht machen würden. Jesus sagt ihnen: Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Ich glaube nicht, dass das der Punkt wäre, wo wir hingehen würden, um jemandem Trost zu geben. Jesus hat ja zuerst gesagt: Ihr seid rein, um meines Wortes, ihr seid rein, ihr müsst nicht nochmal gewaschen werden, eure Sündenvergebung muss nicht ein weiteres Mal geschehen, ich muss nicht jedes Mal für euch gekreuzigt werden. Und dann sagt Jesus: Ihr seid rein, aber nicht alle. Diesen Gedanken fasst Jesus wieder auf und sagt: Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Und die Worte haben zwei Zwecke. Zum einen sollten sie eine Warnung für Judas sein, der dort saß, von dem wir zuvor gelesen haben, im Vers 2: Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Judas hatte schon den Plan, Jesus zu verraten. Und diese Worte sollten für Judas eine Warnung sein, zu sagen: Überleg dir genau, was du tust. Christus weiß, was kommt. In der Hinsicht sollte es auch ein Trost für die Jünger sein. Denn zum einen im Alten wie im Neuen Testament gibt es einen, der erwählt. Sei es zu einem Dienst erwählt oder sei es zur Errettung erwählt, es ist immer Gott. Und Jesus spricht seinen Jüngern hierzu und sagt, ich weiß, wen ich erwählt habe. Jesus sagt, ich bin Gott und ich weiß alles über euch. Ich weiß, ihr 12 sitzt hier mit mir am Tisch und ich weiß, wer ihr seid. Ich kenne euer Herz und ich kenne euer Heil, eure ewige Bestimmung. Ich weiß, wen ich erwählt habe. Und es sind Worte, die wir nicht wählen würden. Es sind Worte, die Jesus bewusst gewählt hat, um seinen Jüngern Trost zu spenden. Um ihnen Zuversicht zu geben, um zu sagen, ich weiß über euch Bescheid. Ihr braucht keine Angst haben vor der ungewissen Zukunft. Ich weiß, was passieren wird. Jesus sagt, ich weiß, wen ich erwählt habe, doch muss die Schrift erfüllt werden. Und dann zitiert Jesus Psalm 41, Vers 10. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. In Vers 41 wird er sogar als Freund bezeichnet im Originaltext, also in dem Psalm selbst. Jesus hat gerade seinen Jüngern gesagt, ich weiß, wer ihr seid, ich kenne euch und doch muss die Schrift erfüllt werden. Und einer meiner Freunde, einer meiner 12 wird die Verse gegen mich erheben. Was ein Bild davon ist, sich abzuwenden. Manche Interpreten, manche Ausleger würden sagen, die Verse erheben ist ein Symbol von einem Tritt verpassen. Sich gegen die Person wenden. Jesus sagt den Jüngern, ich weiß alles und ich weiß, dass diese Worte erfüllt werden müssen. Einer von euch wird sich gegen mich wenden. Wir wissen aus dem Zusammenhang, dass es Judas sein wird. Wir haben das zuvor in Vers 2 gelesen und wir lesen es in einem Abschnitt danach, den wir nächste Woche behandeln werden. Judas ist derjenige, der sich erheben wird. Warum sagt Jesus das? Ich habe gerade noch behauptet, Jesus versucht, seine Jünger zu trösten für die Zukunft. Warum sagt Jesus ihnen sowas Demotivierendes? Er sagt es ihnen, um sie darauf vorzubereiten. Achtet darauf, was er sagt in Vers 19. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Stellt euch vor, ihr wärt bei diesem Mahl gewesen. Und stellt euch vor, Jesus hätte diese Worte nicht gesagt, sondern er hätte euch die Füße gewaschen und er hätte euch erklärt, was die Fußwaschung bedeutet hat und ihr hättet angefangen, gemeinsam zu essen. Und ihr hättet das Passahlamm gegessen und ihr hättet euch daran erinnert, was Israel in Ägypten durchgemacht hat. Ihr hättet euch daran erinnert, wie Gott auf mächtige Art und Weise Israel aus Ägypten geführt hättet. Ihr hättet Jesus gehabt am Kopf der Tafel, der euch die Worte noch einmal Wort für Wort hätte erklären können. Der euch die gesamte Erlösungsgeschichte Gottes mit Israel erklärt hätte und ihr hättet ein Mahl gehabt und irgendwann wäre Judas aufgestanden und er wäre gegangen. Und ihr hättet euch nicht weiter gedacht, weil ihr wart damit beschäftigt, mit Jesus das Passafest zu feiern. Und dann geht Jesus in den Garten Gethsemane und plötzlich taucht Judas auf, gibt Jesus einen Kuss und sorgt dafür, dass Jesus festgenommen wird. Was hätte das bei euch ausgelöst? Welche Fragen hätte das bei euch aufgeworfen? Hättet ihr euch nicht die Frage gestellt, was macht Judas da? War er nicht einer von uns? War er nicht einer von denen, die Jesus selbst ausgewählt hat? Die Jesus bestimmt hat, 3 Jahre mit ihm rumzureisen, seine Predigten zu hören? Was sagt es über Jesus aus? Dass einer derjenigen, die er am nächsten zu sich rangelassen hat, ihn auf einmal verrät? Es hätte dazu führen können, dass die Jünger am Boden zerstört gewesen wären, wenn sie das erlebt hätten. Hat Jesus nicht gerade noch gesagt, ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, sind nicht gerade die 12 diejenigen, die Jesus erwählt hat? Und Jesus sagt, doch, die Schrift muss erfüllt werden. Und einer von euch wird seine Verse gegen mich erheben. Jesus sagt es den Jüngern jetzt, damit sie am Ende nicht davon erschüttert sind. Jesus sagt es ihnen jetzt, damit sie wissen, was geschieht. Und er zeigt ihnen damit, egal was geschieht, ich weiß, was geschieht. Egal was kommt, ich weiß, dass dadurch die Schrift erfüllt wird. Wahrscheinlich spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn nicht ab Vers 21, wussten die Jünger, was passieren wird. Ab Vers 21 offenbart Jesus, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Und die Jünger wussten, wenn Jesus verraten wird, wird er gekreuzigt. Und Jesus sagt ihnen es trotzdem, um ihnen die Zuversicht und die Gewissheit zu geben: Ich weiß, was geschieht. Ihr könnt mir vertrauen. Und vielleicht haben die Jünger dieses Verständnis noch nicht zu dem Zeitpunkt gehabt. Vielleicht haben die Jünger gedacht, okay, wenn du weißt, was geschieht, warum fliehst du nicht aus Jerusalem, um der Gefahr zu entgehen? Aber spätestens nach der Auferstehung, spätestens nach der Himmelfahrt, spätestens nach Pfingsten haben die Jünger verstanden, Jesus hat uns diese Worte gegeben, damit wir ihm vertrauen können. Damit wir Hoffnung haben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Und diesen Satz konnte letzten Endes nur Johannes so aufzeichnen. Und genau das ist das Ziel des gesamten Evangeliums, dass wir glauben, dass er es ist, dass Jesus, der Christus, der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit wir durch den Glauben an ihm ewiges Leben haben. Und genau das ist das Ziel, was Jesus mit seinen Jüngern hatte. Er hatte das Ziel, ihnen zu sagen, was geschieht, um ihnen zu zeigen, dass er weiß, was geschieht, damit sie am Ende nicht vom Glauben abfallen, sondern dass sie glauben. Damit sie zuversichtlich sind und darauf vertrauen, dass Jesus alles in der Hand hat. Und dass nichts geschieht, was Christus nicht weiß. Und deswegen beginnt Jesus auch mit diesen Worten: Ich weiß, wen ich erwählt habe. Er stellt sich von Anfang an auf die Stufe, auf die er gehört, nämlich auf die Stufe Gottes, um ihn deutlich zu machen: Vertraut mir und nicht euch selbst. Und Jesus unterstreicht es sogar noch in Vers 20, und das finde ich faszinierend. Ich habe lange darüber gegrübelt, wie passt dieser Vers in diesen ganzen Abschnitt. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und anfangs habe ich gedacht, versunken in meinem Johannesevangelium, versunken in der Sprache, die Jesus verwendet, Jesus spricht hier vom Heiligen Geist. Weil genau so spricht er später vom Heiligen Geist in dem Kapitel 14 bis 16. Doch was Jesus hier eigentlich macht, er spricht über die Jünger, die er senden wird. In dem ganzen Abschnitt, in dem ganzen Kontext geht es darum, dass die Jünger auf Jesus vertrauen sollen. Und Jesus sagt ihnen jetzt schon: Ich werde euch senden, ihr werdet meine Botschafter werden, ihr werdet mein Evangelium verkünden. Und Jesus löst das Evangelium und die Botschaft, die er verkündet, von den Jüngern und sagt: wer den, den ich sende, aufnimmt, also wer euch aufnimmt, wer eure Botschaft aufnimmt, der nimmt eigentlich mich auf. Und das ist das System eines Botschafters, oder nicht? Wenn der, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, als hier Kritik an türkischer Politik geübt worden ist, wer ist da von Erdogan eingeladen worden? Der deutsche Botschafter ist erst einmal aus der Botschaft zitiert worden, um Rechenschaft abzulegen. Das heißt nicht, dass Erdogan ein Problem mit dem Botschafter hatte. Ich weiß nicht, ob das vorstellbar ist oder nicht. Es könnte sogar sein, dass sie beste Freunde sind. Dennoch repräsentiert der Botschafter das Land und hat deshalb Rechenschaft in dem Land dafür abzulegen. Und der Botschafter wird auch nicht gesagt haben: Ja, ich weiß, Frau Merkel, die hat da so ein paar Sachen gesagt und ich stimme da auch nicht mit zu. Der wird schon genau gehört haben von der Bundesregierung, was er Erdogan zu sagen hat. So funktionieren Botschafter. Botschafter repräsentieren eine Sache, ein Land, eine Botschaft. Und in diesem Fall das Evangelium Jesu Christi. Und Jesus macht seinen Jüngern eins deutlich: Ihr werdet meine Botschafter sein und ihr werdet hinausgehen und predigen. Aber es geht nicht um euch. Es geht um mich. Sie werden euch annehmen, aber sie nehmen nicht euch an. Sie nehmen meine Botschaft an. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufschlagen, 1. Korinther 2. Und hier sehen wir, wie Paulus diese Wahrheit, die Jesus gelehrt hat, verinnerlicht hat. 1. Korinther 2, Vers 1, ab Vers 1. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragende Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus wusste genau, worum es ankommt. Paulus war nicht dumm. Und Paulus war auch nicht ungeschickt. Paulus hatte eine der besten Ausbildungen, der besten theologischen Ausbildung, die man haben konnte. Paulus wusste, wie man das Wort Gottes auslegt, und Paulus wusste, wie man predigt. Und Paulus war römischer Staatsbürger, er wusste, worauf es ankommt. Er hätte alles machen können, um die Leute zu beeindrucken. Aber er hat sich entschieden, es nicht zu tun, um Botschafter Christi zu sein. Paulus sagt, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Für Paulus war klar, meine Botschaft ist Jesus Christus und das Evangelium, was mit ihm verbunden ist. Und das verkündige ich. Und dafür wurde er zuvor in Thessaloniki gesteinigt oder fast gesteinigt, verprügelt und aus der Stadt getrieben. Dann war er kurzzeitig in Athen und dann ist er nach Korinth gekommen. Paulus hat dies verinnerlicht. Paulus schreibt später im Thessalonicher Brief, dass er dankbar dafür ist, dass die Thessalonicher die Botschaft, die sie, die Apostel, ihnen verkündet haben, als das aufgenommen haben, was es war. Nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort. Das ist die Realität, die Jesus hier anspricht. Wir sind nicht in der Welt, um uns selbst zu präsentieren. Wir sind nicht in der Welt, um uns selbst darzustellen. Wir sind hier, um Christus zu repräsentieren als sein Leib. Ich verstehe, es gibt Berufe, da muss man sich in gewisser Weise selbst präsentieren. Es gibt Jobs, wo man gut reden können muss. Und es ist alles richtig und es ist nicht alles falsch. Aber wir fangen nicht an, uns an die Stelle des Evangeliums zu setzen. Jesus sagt, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wir können das Ganze auch umdrehen, was für uns vielleicht der größere Trost wäre, nämlich zu sagen, wer den, den ich gesandt habe, nicht aufnimmt, der nimmt mich nicht auf. Es geht hier nicht nur darum, dass wir positive Ergebnisse sehen und das ist alles schön. Es geht auch darum, dass wir manchmal den Leuten das Evangelium erklären, dass wir vielleicht jahrelang das Evangelium predigen als Pastoren und Prediger und kein Ergebnis sehen, aber wir wissen, es geht nicht um uns. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war und mit einem Ziel, die Gemeinde Jesu Christi zu vernichten, ist Jesus ihm erschienen und hat gefragt, warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern, mit seiner Kirche. Und wenn wir verhasst und ausgelacht werden, dann wissen wir, die hassen nicht uns, sie lachen nicht uns aus, sie verspotten Christus. Und wenn jemand das Evangelium hört und die Wahrheit hört, dann hört er nicht uns. Und dann nimmt er nicht uns auf, sondern er nimmt Christus auf. Er nimmt nicht nur Christus auf, er nimmt letzten Endes Gott auf. Jesus sagt, wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus löst das Ganze nicht nur von seinen Jüngern, er löst das Ganze sogar von sich selbst. Was nicht heißt, dass Jesus auf einmal unwichtig wird, sondern Jesus zeigt ihm, worum es wirklich geht. Es geht darum, an Gott zu glauben durch Christus. Christus ist der Weg zum Vater. Was er später selbst sagen wird, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus' Ziel auf Erden war die ganze Zeit, auf Gott hinzudeuten. Und Jesus' Ziel hier in diesem Abschnitt ist es, seinen Jüngern Mut zuzusprechen. Und er sagt, ihr wisst nicht, was die Zukunft bringt. Keiner von euch weiß, was seine Zukunft bringt. Aber wir wissen, dass Christus die Zukunft kennt. Und das gibt uns Trost, das gibt uns Zuversicht. Unsere Rücklagen auf unserem Bankkonto oder auf dem Sparbuch, unsere Sicherheiten, die wir bei der Bank hinterlegt haben, unser sicherer Job, der nicht gekündigt werden kann, unser sicherer Studienplatz, sind alles nette Geschenke Gottes. Aber sie werden unsere Zukunft nicht sichern. Und wer sagt nicht, dass wieder eine große Inflation kommen kann? Wer sagt nicht, dass auf einmal wir doch gekündigt werden beim Stellenabbau ist? Wer sagt nicht, dass wir am Ende die Prüfung doch nicht schaffen, obwohl wir so viel gelernt haben? Am Ende wissen wir, dass Christus alles weiß und Gott alles in der Hand hat. Und das gibt uns Trost. Und das war der Trost, den die Jünger hatten, den sie zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden haben. Denn als Jesus festgenommen worden ist und als er verhört worden ist, sind alle von ihm geflohen. Außer Johannes selbst und die Frauen. Alle haben Jesus in der dunkelsten Stunde verlassen, weil sie nicht verstanden haben, was Jesus hier gesagt hat. Und wir sollten dankbar dafür sein, dass der Heilige Geist uns diese Worte behalten hat, damit wir sie jetzt verstehen können und darauf vertrauen können, dass Jesus alles in der Hand hat. Amen.